Liebe Gemeinde, der Herr ist auferstanden. Da seid ihr überrascht, ja, dass ich das heute Morgen sage. Wir haben doch letzten Sonntag Ostern gehabt, oder? Aber wisst ihr denn nicht, dass jeder Sonntag Ostern ist, weil Auferstehungstag, erster Tag der Woche? Jeder Gottesdienst steht im Zeichen des gekreuzigten und des auferstandenen Herrn. Also Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Nach so Feiertagen kehrt ja allzu schnell wieder der Alltag ein in unserem Leben, aber auch im Leben der Jünger damals, mit der Frage, was hat sich eigentlich seit der Auferstehung Jesu und damit verändert? Wir wollen mit dieser Frage in eine biblische Geschichte hineinschauen, die sich nach der Auferstehung Jesu ereignet hat. Und zwar finden wir sie im letzten Kapitel im Johannesevangelium, Kapitel 21, die ersten 14 Verse. Johannes 21. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich ihnen aber so: Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: So kommen wir auch mit. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber auch schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr fischen, finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus liebt, zu ihnen, zu Simon Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, den er war, nur um Untergewand, und warf sich in die See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen, knapp 100 Meter weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun an Land gegangen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein in den See und zog das Netz auf in das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl sie so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Tja, wer hätte das gedacht? Lagerfeuerromantik mit Jesus am See. Naja, ganz so war es dann vielleicht doch nicht, aber der Reihe nach. Wie viele Tage der Auferstehung inzwischen vergangen waren? Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls hatte Jesus seine Jünger ja Ostern zu ihnen bestellt. Sie fühlen sich also ein wenig wie bestellt und nicht abgeholt, möchte man sagen. So ist für sie der graue Alltag schnell wieder eingekehrt. Und da haben sie so ihre Schwierigkeiten. Es ist eigentlich doch so wie früher. Sie rudern auf dem See, in der Morgendämmerung ist es kalt und sie sind müde. Alles wie gehabt. Und was ist herausgekommen, beziehungsweise ins Netz hinein? 0, nichts. Sie sind hungrig, die Männer. Ihr Magen knurrt. Hochstimmung herrschte da bestimmt nicht. Man ist enttäuscht, reagiert gereizt, vielleicht schreien sie sich sogar an. Ja, die Bibel ist ein ehrliches Buch. Da werden auch die großen Enttäuschungen nicht verschwiegen, derer, die an ihn glauben. Hätte man nicht nach der Auferstehung eine einzige große Jubel, Feier abhalten sollen? Aber hier ist es anders. Die Jünger lassen den Kopf hängen, sind mutlos und frustriert. Mal wieder war alles umsonst, nichts herausgekommen. Die Jünger sind die Alten, sie fühlen sich vielleicht sogar als Versager. Ich habe mich gefragt, warum hat Jesus ihnen eigentlich nicht sofort mehr Power gegeben, dass sie an den Rand des Sees treten mit dem Fingerschnipsen und schon kommen die Fische angespritzt? Man kann ja heute so manche Erfolgsnachrichten aus dem Reich Gottes hören, die etwas Ähnliches vermitteln. Wo ich hinkomme, da gelingt alles. Da bekommen wir oft nur die Siegesmeldungen zu hören. Und die gibt es ja Gott sei Dank auch, die großen Siege Gottes, die großen Erfahrungen, die großen Erfolge, die großen reichen Segnungen. Bei den Jüngern damals war das hier jedenfalls nicht so. Sie haben sich gemüht, sie haben sich gequält, auch jetzt nach der Auferstehung ihres Herrn. Sie mussten weiter für ihren Lebensunterhalt sorgen. Die Fische kamen nicht von selbst. Nun wird jemand denken, ja, aber Pfingsten war noch nicht gekommen. Der Heilige Geist war noch nicht da, die ganze Power war noch nicht dort. Richtig, und mit der ist Wunderbares geschehen. Aber wenn wir im Neuen Testament auch nach Pfingsten weiterlesen, dann merken wir, da stehen doch auch die Enttäuschungsgeschichten der Nachfolger. Schon bald in der Urgemeinde gab es großen Streit, gab es Lüge und Betrug. Paulus hatte gleich bei der ersten Missionsreise seine Probleme mit seinem Mitarbeiter Johannes Markus, der ging ihm von der Fahne. Ja, und auf der ersten Station in Zypern, da war der Ertrag doch ziemlich mager, gerade mal ein einziger Bekehrter. Und dann immer wieder diese Gefangennahmen, da wurde Paulus und den Aposteln Unrecht getan. 2 Jahre lang hat er unschuldig im Gefängnis in Caesarea gesessen. Man konnte nichts ausrichten. Meinen wir etwa, Paulus hätte nicht gebetet? Ganz bestimmt. Einmal schreibt er, waren er und seine Begleiter so in die Enge getrieben, so am Ende, dass sie schier am Leben verzagt sind. Das schreibt er ohne Umwinden. Einmal, als er seine Reisepläne für Gottes Reich im Dienst der Mission verschieben musste, schreibt er sogar, der Satan hat uns verhindert. Wie war das mit seinem Glauben vereinbar? Wie bringen wir das mit unserem Glauben überein? Interessant daran ist aber, dass die ersten Christen, dass es für sie offenbar keine Enttäuschungen gewesen sind. Sie täuschten sich nicht, denn sie wussten, ihnen wurde klar immer mehr, wir haben es nicht selbst in der Hand, was Jesus mit uns vorhat. Darum ist es ganz normal, dass Jesus' Jünger auch nach Ostern fix und fertig sein können, niedergeschlagen, mutlos und verzagt, erschöpft ihre Kraft, mies die Stimmung. Aber dann steht plötzlich Jesus am Ufer. Und jetzt beginnt das Wunder. Nur erstmal erkennen sie es nicht. Warum erkennen sie es nicht? Wollte sich Jesus ihnen nicht deutlich zu erkennen geben? Jedenfalls waren sie nun mit sich selbst beschäftigt. Sie waren in ihren Problemen so verhangen, dass sie höchstens eine Gestalt am Ufer sahen und hören konnten. Sie setzten immer noch auf ihr Können. Und der Misserfolg, den sie hatte, kränkte sie in ihrer beruflichen Ehre. Mich hat es berührt, dass Jesus den Jüngern gerade jetzt begegnet. Dass er gerade jetzt auf sich aufmerksam machen möchte. Dass er nicht wartet, bis sie wieder heruntergekommen sind. Dass er nicht wartet, bis sie ihr Mütchen am Ufer gekühlt haben. Ich bin überzeugt, das hat bei Jesus Methode. Jesus versteckt seine Gegenwart in den Alltäglichkeiten unseres Lebens. Er verbirgt sie dort, damit wir sie gerade dort entdecken. Jesus, der Auferstandene, kommt uns in unserem allzu menschlichen Leben ganz nahe, weil wir ihn dort finden sollen. Noch merken und ahnen sie nicht, dass mitten in ihrer Traurigkeit Jesus schon ganz nahe bei ihnen ist. Genau das aber bringt die Osterfreude. In diese Situation hinein kommt Jesus mit der Freude des Auferstandenen. Er weiß ja genau, dass unser Glaube oft auch nur wie ein kleines, ein zittriges und glimmendes Feuer ist. Er will es immer wieder zum Brennen, zum neuen Leuchten anfachen. Darum haben wir eigentlich keinen echten Grund, jemals den Kopf hängen zu lassen. Uns zu beklagen und zu beschweren. Zu meinen, Gott hätte uns vergessen oder gar verlassen. Jesus steht immer schon am Ufer unserer Not. Egal, welche Not es auch ist. Jesus steht am Ufer unserer Not erst einmal ganz still, damals am Morgengrauen, im Übergang von der Nacht in den Tag, im Übergang vom Meer, von den Wellen bewegten, von den Gefahren der Wellen zum festen Land, wo es wieder festen Boden unter den Füßen gibt. Dort steht Jesus am Ufer unserer Not, immer wieder neu als der Auferstandene. Würden wir doch mehr damit rechnen, dass in unsere Dunkelheit das Licht seiner Auferstehung hineinleuchten kann, uns die Augen des Glaubens schneller aufgehen und wir erkennen, Jesus, der Auferstandene, wartet auf uns am Ufer unserer Not. Zweitens, Jesus, der Auferstandene, spricht uns in unserem Mangel an. Gerade in dieser Situation, nachdem sie erfolglos waren, fragt Jesus sie, habt ihr nichts zu essen? Genau das ist ja gerade ihr Problem. Und es fällt ihnen schwer zuzugeben und uns genauso schwer zuzugeben, ich habe nichts erreicht. Geht es dir leicht, über deine Lippen zu sagen, ich habe versagt? Wer von uns kann das leicht zugeben, das ist mir misslungen? Lieber machen wir uns selbst etwas vor. Vor Menschen mag das schwer sein, das zuzugeben, aber vor Jesus ist das Armsein keine Schande. Vor Jesus ist das Armsein keine Schande. Es ist gut und nötig, dass wir immer tiefer begreifen, ohne ihn können wir nichts machen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt nicht, dass wir etwas tun können, aber dass das, was wir tun, dann nichts ist im Sinne Gottes. Ich bin ganz und gar auf dich angewiesen. Immer wieder neu führt uns der Herr zu dieser Erkenntnis. Und er stellt diese Frage in unserem Abschnitt ja den Fachleuten, den Profis vom Fischfang. Auch sie kommen an ihre Grenzen. Selbst Berufsfischer können die Fische nicht kommandieren. Sie sind darauf angewiesen, dass sie kommen, dass sie in der Nähe sind. Aber wie liebevoll spricht Jesus da mit ihnen. Das ist der Unterschied. Wir Menschen machen das immer hämisch, öffentlich oder auch in Gedanken. Über die Schwächen des anderen und Versagen der anderen nie lachen wir befreiter als über diese Dinge. In einer Schulklasse über die Schwächen eines Mitschülers. Wer im Sport am Reck nicht so recht hochkommt, weil sein Körperbau da nicht gelenkig genug ist und es seine Konstitution nicht zumacht, das Grinsen seiner Kameraden ist ihm sicher. Bei Jesus ist es anders. Wenn er unsere Armut, unser Nichtkönnen aufdeckt, dann sagt er mit warmer Stimme zu uns, Kinder, ihr Lieben. So klingt in seinen Worten die liebevolle Stimme des himmlischen Vaters durch. Jesus, der ewig Vater genannt wird, ihn dürfen wir dann vernehmen, wie er uns anspricht. Hochmut im Glauben hat schon einige Gottesmänner, ganze Kirchen und Bewegungen vergiftet. Leute wurden oft stolz auf das, was sie können, auf die Erfolgszahlen, die sie vorweisen können. Hochmut kommt auch im Reich Gottes vor dem Fall. Mir fiel David ein, als er König in Israel war, wie selbstgefällig er dort eine Volkszählung durchführen ließ. Über so viele Menschen König zu sein, das sollte ihm schmeicheln. Wir wissen, dass Gott damit nicht einverstanden war, sondern das Gericht darüber geübt hat. Denn unser Herr kann so nicht arbeiten. Das Geschäftsprinzip unseres Herrn ist es, dass er mit Schwachen und Geringen gearbeitet hat. Mit Versagern und denen, die schuldig werden. Simon Petrus ist das beste Beispiel dafür. Jesus kann nur mit Leuten arbeiten, wie zum Beispiel mit der Mutter, die angesichts ihrer Situation zu Hause sagt, ich schaff's nimmer, ich bin am Ende, aber die nun umso mehr mit Jesus rechnet. Mit dem Lehrer, der sagt, ich werde mit diesen Typen allein nicht fertig, und der anfängt zu beten und zu segnen. Vielleicht kannst du deine Situation hineinbringen und innerlich fortsetzen. Darum machen auch wir immer wieder ähnliche Erfahrungen wie die Jünger damals. So lässt er uns seine werbende Stimme vernehmen. Meine lieben Kinder, habt ihr nichts zu essen? Damit wir erleben, was das Dritte ist, Jesus will seine Jünger, als er Auferstandene, immer wieder neu reich beschenken. Dann werfen sie ihre Netze nochmals aus und schon ist es voller Fische. Wo waren die eigentlich vorher? Die waren doch auch im See. Jesus hat Mittel und Wege, allein in unserem Leben das zu lösen, was wir nicht lösen können, uns das zu bringen, was wir nicht selber schaffen. Der Weg zu wahren Kraft und Vollmacht im Glauben, im Einzelnen und auch in der Gemeinde, im Reich Gottes, führen immer über unsere Ohnmacht und unser freimütiges Eingeständnis, wie schwach und kraftlos wir in uns selber sind. Darum lasst uns offen und gern bekennen, wir sind arme Leute. Wir sind schwache Leute, wenn wir auf uns selber sehen. Wie hat Gott denn seine großen Werke, etwa die Diakonie und an anderen Orten der Mission begonnen? Mit kleinen, schwachen Leuten. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, heißt es. Es hat im Reich Gottes noch nie etwas gegeben, womit Menschen sich selbst rühmen konnten. Immer hieß es und muss es heißen, es ist der Herr, so wie es Johannes plötzlich erkennt. Und wie dieses Es ist der Herr sich durchzieht durch diese Geschichte bis zum Ende hin. Jesus hat seinen Jüngern nach der Auferstehung seine Gegenwart mitgegeben. Er ist da, der den Tod überwunden, die Macht des Todes gebrochen hat. Er ist ihnen und uns im Heiligen Geist nahe. Was wollen wir mehr? Übermenschen, die nie mit Anfechtungen Dunkelheit zu tun gehabt hätten, so hat er uns nie stark gemacht und macht uns nie stark. Es ist der Herr. Der Herr, der dahinter steht, ist das Geheimnis. Nie waren es Menschen, immer war es der Herr. Er gab ihnen Mut, er tröstete sie und richtete sie auf. Paulus war auch kein Supermann, kein Preisboxer oder kein Karatekönig. Die Leute sagten abfällig über ihn, seine Gestalt stößt uns ab, seine Redekunst ist schlecht, der hat schlechte Augen, was will der uns eigentlich sagen? Es ist der Herr, der ihm die Kraft gab und befähigte zu seinem Dienst. Werft eure Netze aus. Die Jünger tun es und sie erleben, wie er Wunder tut. Eine Gemeinde heute, die auf das Wort Jesu hört und die danach tut, was er sagt, die darf erfahren, dass der Auferstandene in ihr und durch sie wirksam ist. Der Herr ist nämlich noch immer derselbe, wie er auch damals war. Er kann und möchte unseren Dienst fruchtbar machen und auch unsere Netze wieder neu füllen. Er will unseren Mangel ausfüllen, wenn wir neu auf sein Wort hören, so wie damals die Jünger es gelernt haben. Jesus hat seinen Jüngern den Tisch gedeckt. Er hat Brot bereitgestellt, Feuer zum Braten der Fische gemacht. Und er lädt auch uns zu sich ein. Kommt zum Frühstück. Ein gutes Frühstück ist die beste Grundlage für den Arbeitstag. Bei Jesus und dem Reich Gottes ist das nicht anders. Das gilt auch für unseren Dienst. Jesus lädt uns ein, aus der Nacht der Erfolglosigkeit, Kraftlosigkeit und der Frustration zu ihm zu kommen. Wir dürfen uns bei ihm erst einmal wieder richtig satt essen. Und dann wird er uns weiter segnen, für uns sorgen und durch uns wirken. Jesus begegnet uns als Auferstandene immer am Ufer unserer Not. Jesus ist der Auferstandene, der uns unseren Mangel zeigt, in einer liebevollen Weise, damit wir drittens erfahren, Jesus, der Auferstandene, will uns seine Jünger immer wieder neu reich beschenken, zum Segen machen für andere. Amen.